Wir sind als Familie im Auto unterwegs. Unsere Gespräche haben sich im Laufe der Jahre verändert. Wo früher die Kinder nur am Reden waren, ist jetzt Totenstille hinten, weil man diese Stöpsel in den Ohren hat. Und mein Mann und ich unterhalten uns und er sagt zu mir: Mirjam, mit deiner Predigt, das wird gut klappen. So gut, wie du mir Gardinenpredigten halten kannst. Und da höre ich auf einmal eine Stimme von hinten: Gardinenpredigt? Was ist das? Und ich versuche das zu erklären. Eine Vorhaltung, ein Vortrag in strafendem Ton, sagt der Duden dazu. Ich erkläre also meinen Kindern, was eine Gardinenpredigt ist. Und es ist ein kurzer Moment Stille. Und dann höre ich von hinten: Ah, ach so, du stehst rum und meckerst und schimpfst und am Ende macht doch jeder, was er will. Ich weiß nicht, ob das eine gute Voraussetzung ist heute für die Predigt. Wir werden sehen. Ich überlasse das einfach Gott. Ich mache das, was ich kann, reden. Und ob dann mehr dabei rumkommt als eine Gardinenpredigt, das wird der Heilige Geist dann zeigen. Ich möchte gerne nochmal beten. Vater, du willst uns gebrauchen und du willst, dass wir dein Reich mitbauen, dass unser wichtigstes Ziel im Leben ist, dir zu dienen und dich zu lieben. Und ich möchte dich bitten, dass du ja, das jetzt schenkst, dass ich mich gebrauchen lassen kann von dir und dass du mir die richtigen Worte gibst, aber dass dein Heiliger Geist zu unseren Herzen redet. Amen. Den Text der Predigt habt ihr schon gehört, aber es schadet nichts, ihn nochmal zu hören. Deswegen lese ich ihn euch nochmal vor. Das Land eines reichen Mannes hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammeln könnte. Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Nun hab Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird das alles gehören, was du angehäuft hast? Warum dieser Text? Der hat mich sehr begleitet und angesprochen in den letzten Wochen. Ihr werdet nachher noch ein bisschen hören, warum. Das ist ja ein großes Experiment, dass ich heute Morgen hier stehe, ohne theologische Ausbildung, ohne Rhetorikkurse, dann auch noch als Frau. Und weil das schon so viel Experiment ist, mache ich bei den Punkten zur Predigt gar keine Experimente, es sind drei. Der erste heißt: Reich beschenkt. Das Land eines reichen Mannes hatte gut getragen. Gleich im ersten Satz, da bekommen wir so ein paar Basisinformationen, dass wir die Geschichte einordnen können, dass wir wissen, worum es geht. Ein Mann auf dem Land, ein Bauer, und seine Ernte war der Hammer. Sein Feld hatte gut getragen. Das Gleichnis spielt auf dem Land zur Erntezeit, ein Bauer aus der Oberschicht. Jesus, der war ein Meister da drin, durch seine Beispiele und seine Geschichten die Leute zu erreichen. Und deswegen war den Leuten, die zugehört haben, bestimmt ganz klar, um was es hier geht, weil sie das einfach aus ihrer eigenen, auf ihrem eigenen Umfeld kannten, aus ihrer Lebenswirklichkeit. Und manchmal frage ich mich, wie würde Jesus uns heute Gleichnisse erzählen, wenn er vor uns stehen würde? Wie würden sich Geschichten anhören mit einem Lehrer auf dem Weg zu seiner Klasse, unter dem Arm die Mathearbeit. Ein Arzt, der sein Studium geschmissen hat. Eine Verkäuferin, die früh am Morgen ihre Regale einräumt. Ein Zeitungszusteller, der mal wieder verschlafen hat. Manchmal denke ich, wir würden vielleicht Gleichnisse leichter verstehen und besser reinkommen, wenn Jesus so heute zu uns reden würde. Ein Bauer ist trotzdem ein gutes Beispiel. Die meisten von uns waren noch nie Bauer, aber können sich vielleicht so ein bisschen da hineinversetzen. Und der Bauer wird uns vorgestellt mit einem Adjektiv. Der war reich. Das war keiner, der gerade so über die Runden kam. Der hatte schon einen gewissen Besitz. Man kann sich da vorstellen, dass er ein paar Ländereien hatte, dass er in so einem Gutshof gewohnt hat, Der Text spricht von Scheunen. Also wenn man Scheunen hatte, dann, ja, dann war man schon wer. Dann hatte man was, dann war man angesehen. Und diesem Bauern, dem passiert was total Erfreuliches. Sein Land hat gut getragen. Eine gute Ernte, eine Rekordernte. Der Bauer hat gesät, bearbeitet, vielleicht auch gesehen und bearbeiten lassen. Und er erlebt, wow, das läuft. Zur richtigen Zeit genug Sonne, zur richtigen Zeit genug Regen. Das Korn wächst, kein Unwetter. Das wird ein gutes Jahr für mich. Er war ja nicht angewiesen auf diese Rekordernte. Er war ja schon reich, wie wir lesen. Trotzdem erlebt er hier, dass er noch was dazu bekommt. Der Bauer wird reich beschenkt. Das Geschenk hatte er nicht nötig. Ich denke, er wird es trotzdem gerne angenommen haben. Und auch wir sind ja eigentlich so reich beschenkte Leute. Warum seid ihr in Deutschland geboren? Warum lebt ihr in Deutschland? Warum lebt ihr in Freiheit? Warum dürft ihr euch hier versammeln? Warum dürft ihr erzählen, an wen ihr glaubt, ohne dass euch was passiert? Das ist einfach nur ein Geschenk. Da habt ihr nichts, aber auch gar nichts für getan. Der Bauer wird beschenkt mit einer super Ernte. Ein Mensch, der schon genug hat, der bekommt noch was dazu. Und wie reagiert der Bauer? Der Zuwachs, den er erlebt hat, der war ja sehr unschuldig. Der Bauer konnte nichts für seine Rekordernte. Klar, er hat die Grundlagen gelegt, aber dass letztendlich alles gepasst und gestimmt hat, dafür konnte er überhaupt nichts. Er hat weder andere betrogen, Saatgut weggenommen, noch hat er andere über den Tisch gezogen oder durch Ellenbogen, da ist er dahin gekommen, wo er jetzt ist. Er hat nichts Böses gemacht. Jemand, der sowieso schon genug hat, der bekommt noch mehr dazu. Oder jetzt mal auf uns übertragen. Einer, der schon einen gut bezahlten Job hat, der wird befördert. Jemand, der genug Geld hat, um es in Aktien anzulegen, der erfährt, dass seine Aktien an Wert gewinnen. Jemand, der gut versorgt ist, erhält eine große Erbschaft. Das sind Situationen, die Aufschluss geben darüber, wie wir Menschen denken und ticken, wie wir handeln. Und in dieser Situation, da führt der Bauer ein Selbstgespräch. Er dachte bei sich selbst, was soll ich tun? Ich habe nicht genügend Raum, wohin ich meine Früchte sammeln kann. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Der Bauer fängt an nachzudenken und mit sich selbst zu reden. Redet ihr auch manchmal mit euch selber? Ich rede manchmal mit mir selber. Ich rede manchmal beim Putzen mit mir selber und sage, ja, Mirjam, jetzt noch das Zimmer, dann hast du es gleich. Oh, guck mal, wie die Sonne scheint. Guck mal, wie deine Fenster aussehen. Ich rede manchmal beim Autofahren mit mir selber. Ich reflektiere manchmal meinen Tag oder überlege, was so ansteht. Wie ist das, wenn ihr Selbstgespräche führt? Redet ihr euch freundlich mit sie an? Oder ja, versucht ihr euch was vorzumachen? Versucht ihr euch besser darzustellen, als ihr seid? Eigentlich nicht. Ein Selbstgespräch ist eigentlich was total Ehrliches, weil ihr könnt zwar versuchen, euch in das Licht zu führen, es wird euch nicht gelingen. Ihr braucht keine Masken tragen, sondern ihr sagt ehrlich, was ihr denkt, was ihr fühlt, was ihr tun wollt oder auch nicht. Wer sich im Selbstgespräch belügt, der weiß schon selber, da stimmt irgendwas nicht. Deswegen können wir davon ausgehen, dass der Bauer hier auch ein ganz ehrliches Gespräch mit sich selber führt. Alle Masken ablegt und überlegt, was soll ich tun? Wie soll ich umgehen mit diesem Geschenk, mit dieser Riesenernte? Wie soll ich meine Ernte lagern? Ich muss überlegen, dass sie nicht verkommt. Wahrscheinlich hat er auch Verantwortung für Angestellte, für Familie. Ihm ist klar, in die Scheunen, die ich jetzt habe, da passt das alles nicht rein. Und das ist ein tatkräftiger Typ, der überlegt, der ist realistisch und er fängt an zu planen und er macht eigentlich alles richtig. Im Text kommt zweimal das Wort sammeln vor. Ich habe nicht genügend Raum, wohin ich meine Früchte sammeln kann. Und dann, ich will meine Scheunen abbrechen, größere bauen und darin sammeln mein Korn und meine Vorräte. Bauer, der sammelt seine Ernte, seine Früchte. Jeder von uns sammelt auch. Ich arbeite ja in der Krippe und wenn wir mit den Kindern spazieren gehen, da könnt ihr sehen, wie angeboren diese Sammelleidenschaft ist in den Menschen. Die sammeln tatsächlich alles. Jedes Steinchen, jede Feder, jedes Blatt, das muss alles verpackt und mitgenommen werden, aufgehoben, mit nach Hause genommen werden. Bei manchen setzt sich das fort, die sammeln dann Briefmarken, Postkarten, Bierdeckel, was weiß ich, was sie sonst noch sammeln. Sammeln ist so ein Grundzug vom Menschen. Es gibt so schöne Wörter im Deutschen wie Sammelordner, Sammelladung, Sammellager, Sammelleidenschaft, Sammelklage, Sammelmappe. Wir lieben es zu sammeln. Und mal abgesehen davon, dass jetzt nicht jeder Briefmarken oder Postkarten sammelt, ihr sammelt ganz sicher alle irgendwas. Wir sammeln Anerkennung, Pluspunkte, wir sammeln Erfolge, Titel, jeder von uns sammelt Erfahrung. Wir sammeln auch materielle Güter. Überlegt mal, was ihr zu Hause euch schon alles so angesammelt habt. Manche sammeln Geld. In allen Bereichen unseres Lebens sind wir Sammelnde. Und um das, was wir gesammelt haben, da fangen wir an, uns Gedanken zu machen und Sorgen zu machen. Natürlich, das ist uns wichtig, sonst würden wir es ja nicht sammeln. Das, was wir gesammelt haben und was wir uns zugelegt haben, daran hängen wir. Und wir überlegen, wie können wir es behalten, wie können wir es vermehren, wie können wir es am besten gewinnbringend einsetzen. Wir tun vieles dafür, um das, was wir gesammelt haben, nicht gleich wieder zu verlieren. Unser Bauer also, der analysiert seine Erträge, die Größe seiner Scheunen und er stellt fest, so wird das nichts mit dem Sammeln. Ich brauche mehr Platz und er beschließt logischerweise, die Scheunen müssen weg, ich muss neue bauen. Und da kommen wir auch schon gleich zu Punkt 2, reichlich überschätzt. Reichlich überschätzt. Der Bauer redet weiter mit sich. Und ich will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Nun hab Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Jetzt wird's gemütlich. Wo er zuerst geplant und analysiert hat, da wird der Ton jetzt behaglich. Er lehnt sich zurück und ich will sagen zu meiner Seele. Der Bauer ist da, wo wahrscheinlich viele von uns hinwollen, wo ich auch gern bin. Ein Moment, in dem wir das erleben, puh, ich will sagen zu meiner Seele, jetzt hab Ruhe. Alles erreicht, so ein Zeitpunkt, an dem man einfach total zufrieden ist und schaut, was habe ich erreicht, was habe ich geleistet, was habe ich gebaut oder gesammelt und wo man sagen kann, gut gemacht. Jetzt hast du es aber verdient, jetzt kannst du dich mal ein bisschen zurücklehnen, ausruhen, du bist gut abgesichert. Du kannst jetzt dein Leben genießen in vollen Zügen. Vielleicht kennt ihr das auch, so ein Gefühl, wenn man lange auf was hingearbeitet oder hingespart hat oder lang auf irgendwas gewartet hat und endlich ist der Zeitpunkt da, wo man sich das leisten kann oder wo das Ereignis stattfindet. Und dann hat man so ein Gefühl von Erleichterung und von Glück und von Zufriedenheit, dass man es jetzt endlich geschafft hat. Die Frage ist nur, wie lange das so anhält. Eine Woche, zwei Wochen, ein Monat. Vor nicht allzu langer Zeit, da haben wir neue Möbel bestellt. Und man lebt ja dann in der Vorfreude auf diesen Tag, wann die Möbel endlich geliefert werden. Und wenn sie dann da sind und man sitzt dann so in seinem Wohnzimmer rum und betrachtet sich das, dann denkt man, wow, cool. Das haben wir uns jetzt aber mal geleistet, verdient. Das ist, dann hast du dein Gefühl, puh, jetzt kannst du zufrieden sein. Gut gemacht. Es dauert nicht sehr lange, da habe ich schon die nächsten Ideen, was denn jetzt zu sammeln, worauf hinzuleben wäre. Wie lange hält unsere Zufriedenheit oder unser Glücklichsein an mit dem, was wir so gesammelt haben? Unser Bauer hier jedenfalls, der fühlt sich ziemlich abgesichert. Er hat einen großen Vorrat für viele Jahre. Und jeder von uns kennt die Geschichte und wir wissen, der hat sich reichlich überschätzt. Der hat seine Situation reichlich überschätzt. Das, was die Menschen wollen, ist eigentlich abgesichert sein. Gegen alle Eventualitäten. Die Menschen haben ein enormes Bedürfnis nach Sicherheit. Ihr seht das ja auch an den politischen Themen. Es ging ja fast nur noch um innere Sicherheit, äußere Sicherheit. Überlegt mal, wogegen ihr euch alles absichert. Feuer, Brand, Hochwasser, Haftpflicht, Rechtsschutz, Ausbildungsversicherung, Krankenversicherung. Wir wollen einen sicheren Arbeitsplatz. Wir wollen eine sichere Rente, wir wollen einen sicheren Verdienst und dann gehen wir zum Impfen, wir gehen zur Vorsorgeuntersuchung, wir schließen Bausparverträge ab. Also versteht mich nicht falsch, das ist alles gut und richtig. Und wenn man ein bisschen nachdenkt, ist es auch keine Option, das einfach alles sein zu lassen. Aber trotzdem erliegen wir da manchmal im Trugschluss. Weil diese Sicherheiten, die wir uns aufbauen und die wir haben wollen, die sind eigentlich nur eine Voraussetzung dafür, dass wir glücklich und zufrieden leben können. Überlegt mal, wir wollen ja keinen sicheren Arbeitsplatz, weil das so schön ist, jeden Morgen irgendwie dahin zu fahren oder weil es so nett ist, die Kollegen zu treffen. Wir wollen einen sicheren Arbeitsplatz, damit wir finanziell abgesichert sind, dass wir planen können. Ihr geht nicht zur Vorsorge, nehme ich an, weil ihr den Arzt so nett findet oder weil ihr so gerne im Wartezimmer sitzt oder weil die so schöne Prospekte da haben, die ihr so gerne lest, sondern ja, ihr wollt versuchen, euch möglichst lange gesund zu halten. Warum? Damit ihr euer Leben genießen könnt. Es geht ja nicht um die Gesundheit primär, sondern es geht darum, dass ihr machen könnt, was, ja, worauf ihr Lust habt, woran ihr Spaß habt, dass ihr nicht eingeschränkt seid durch irgendwelche vielleicht gesundheitlichen Risiken. Wir tun ziemlich viel, um möglichst lang und gut und gesund und glücklich zu leben. Was wir eigentlich haben wollen, sind nicht die Sicherheiten, sondern ist die Lebensfreude. Wir brauchen diese Sicherheiten, damit wir unserem Leben freuen können. Und genau das sagt der Bauer hier. Hab Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Und da ist auch überhaupt nichts Verkehrtes dran. In vielen Stellen der Bibel wird uns das gesagt. In Prediger 8 heißt es zum Beispiel, denn es gibt nichts Besseres unter der Sonne als essen und trinken und fröhlich sein. Es ist nichts Verkehrtes daran, sich absichern zu wollen. Und auch unser Bauer hier, der hat nichts Schlechtes oder Verkehrtes gemacht. Vielleicht habt ihr so ein paar Bilder im Kopf über den Mann. Vielleicht schon aus der Kinderstundenzeit. Aber ganz ehrlich, der ist weder raffgierig noch so ein Nimmersatt, ein immer Unzufriedener. Macht ihn nicht schlechter, als er ist. Das ist kein Wucherer, kein Geizhals, davon steht überhaupt nichts hier in unserem Text. Der ist nicht größenwahnsinnig, der will nicht immer mehr. Der übervorteilt nicht andere. Davon können wir nichts lesen hier. Wir neigen schnell dazu, so Negativfiguren der Bibel noch negativer zu machen, als sie ohnehin schon sind. Und wir stellen uns dann gedanklich auf die Seite von Jesus und sagen, ja, der Bauer, guck dir den an. Der kriegt nie genug. Ist raffgierig, so geht's nicht. Ja, der verlorene Sohn, logisch. Hat nur selbst sich selbst im Blick, will sich verwirklichen. Der denkt nur an sich selbst, ist doch klar, das kann doch nichts werden. Ja, der Zöllner. Frech, wie der seine Hand aufhält, wie der in die eigene Tasche wirtschaftet. So ein falscher Hund. Versucht doch mal in solchen Geschichten und Gleichnissen, euch auf die Seite der Negativfiguren zu stellen. Versucht euch mal reinzudenken. Die sind uns überhaupt nicht so unähnlich. Vielleicht ist das euch schon aufgefallen. Und wenn wir das machen, wenn wir uns versuchen, mal mit denen ein bisschen zu identifizieren, dann passiert Folgendes. Die Worte, die Jesus spricht, die sind dann auf einmal nicht mehr an den Bauern gerichtet oder an den verlorenen Sohn oder an den Zöllner, sondern direkt an dich, an mich. Dann spricht Jesus direkt gegen mich, gegen uns. Und dann kann was passieren in unserem Herzen und in unserem Denken. Dann kann das, was Jesus sagt, bei uns wirken und uns zum Nachdenken bringen. Und dann kann das, was Jesus sagt, lebendig werden in unserem Leben. Es ist leicht, sich auf die Seite von Jesus zu stellen und sagen, ja, der und du und der. Aber versucht es mal andersrum. Hättet ihr an der Stelle des Bauern irgendwas anders gemacht? Hättet ihr anders gehandelt, gedacht, geredet? Zurück zum Text. Also, Sicherheit als Ausgangsbasis für die Lebensfreude, für die Zufriedenheit. Wenn alles um dich herum unsicher ist, wenn du nicht weißt, wovon du morgen dein Leben finanziell bestreiten sollst, wenn deine Gesundheit nicht mitspielt, wenn deine Zukunft auf dem Spiel steht oder die Zukunft deiner Kinder, meiner Erfahrung nach, da leidet der Tatendrang ziemlich drunter. Da kommt nicht besonders viel Lebensfreude auf. Wenn es nicht klar ist, wie unsere Zukunft weitergeht, das kann uns ganz schön zurückhauen. Und vielleicht überlegt ihr mal, was sind die Situationen, wo ihr so eine Freude aufs Leben, so eine Lebensfreude spürt? Was für Voraussetzungen müssen da geschaffen sein? Das Gleichnis, das lässt uns so einen Blick werfen auf die Grundbedürfnisse des Menschen. Das war damals so und das ist heute so. Wir wollen Ziele erreichen, damit wir uns am Leben freuen können. Und sicher kennt jeder von euch so Sätze, wenn ich erstmal. Wenn ich erstmal ein Fahrrad habe, dann kann ich schon alleine in den Edeka radeln und mir endlich mal selber was kaufen. Wenn ich erstmal einen Schulabschluss habe, dann muss ich nicht jeden Morgen zur Schule fahren und da rumhocken und lernen. Wenn ich erstmal einen Job habe, ja, dann bin ich finanziell so weit, dass ich mir auch einen Urlaub leisten kann. Schöne Klamotten. Wenn ich erstmal verheiratet bin, dann bin ich wirklich zufrieden, weil dann gehe ich nicht mehr alleine durchs Leben. Wenn ich erstmal Kinder habe, dann kann ich zufrieden sein, dann ist eine Familie komplett. Wenn ich erstmal befördert wurde, dann sind auch noch für die Wünsche Geld da, die ich sonst noch so habe. Wenn ich erstmal in Rente bin, dann werde ich mein Leben genießen können, weil ich Zeit habe, wenn ich erstmal. Oder ein bisschen persönlicher, wenn ich erstmal eine eigene Wohnung oder ein Haus habe. Wenn ich erstmal mein Badezimmer renoviert habe. Wenn ich erstmal das Haus gestrichen, die Terrasse gemacht. Wenn erstmal meine Migräne verschwunden ist. Wenn, ja dann kann die Lebensfreude einziehen. Dann kann ich zufrieden sein. Reichlich überschätzt. Bei jedem von uns ist es was anderes, was wir meinen, haben zu müssen. Ihr könnt es euch überlegen, es wird sicher jedem von euch was einfallen. Was brauchst du in deinem Leben? Ja, und dann nimmt das Selbstgespräch ein ziemlich abruptes und jähes Ende. Schock. Während der Bauer noch so redet, passiert was ziemlich Unerwartetes. Das Gespräch wird unterbrochen. Gott meldet sich zu Wort. Gott stört durch Zwischenrufen. Gott redet und wenn Gott redet, dann stimmen unsere Theorien manchmal überhaupt nicht mehr. Ich stelle mir das vor, wie der Bauer da vor seinen Ländereien steht und guckt sich das an, sieht vielleicht schon, wie die ersten neuen Scheunen gebaut werden, hat ein kühles Getränk in der Hand, ruft seine Frau und seine Kinder, guckt euch an, bald werden hier neue Scheunen stehen, größere Scheunen. Dann können wir das ganze Zeug hier lagern, dann haben wir ausgesorgt, dann sind wir abgesichert. Wir haben ausgesorgt für viele Jahre. Und da poltert Gott dazwischen. Du Narr. Du Volltrottel auf Deutsch. Du Depp. Hört sich nicht besonders freundlich an. Wie ist das bei euch, wenn ihr an euren Lebensplanungen sitzt? Wenn ihr darüber nachdenkt, was soll die nächste Woche, das nächste Jahr bringen? Was soll mein Leben noch bringen? Ihr macht euch Gedanken und Pläne, plant und organisiert und Gott quatscht euch dazwischen. Kann schon irritieren. Und dann noch diese Anrede, du Narr, du überschätzt dich total. Und da merken wir ganz schnell, dass Gott völlig anders denkt als wir. Der redet dem Bauern hier nicht nach dem Mund, er schmiert ihm nicht Honig um den Mund, das ist ziemlich kurz und grob. Habt ihr das auch schon mal erlebt in eurem Leben? Als Teenager, da sucht man ja immer und macht solche Seminare. Wie höre ich Gottes Reden? Wie kann ich auf das hören, was Gott sagt? Wie kann ich Gottes Reden irgendwie in meinem Leben hören? Da brauchte der Bauer nicht lange nachzudenken hier, der hat das schon sehr deutlich gehört. Wenn jemand zu dir sagt, du Narr, das wirst du schon hören. Wie reagiert ihr auf Zwischenrufe Gottes? Tut mir leid, gerade keine Zeit, bin im Gespräch. Unverschämt, von dir lasse ich mir überhaupt nichts sagen. Oder wart mal kurz. Später habe ich Zeit für dich. Jetzt nicht, ich überlege gerade. Stör mich nicht beim Nachdenken. Lassen wir uns von Gott in unser Leben reinquatschen? Ich sage euch mal ein Beispiel. Wir haben im letzten Jahr eine gewisse Geldsumme geschenkt bekommen. Ein unverdienter Zuwachs sozusagen, wie bei den Bauern auch. Und dann fängst du an und machst Pläne. Und du hast so eine Liste und Ideen, was machst du jetzt damit? Und du überlegst hin und her, erst jetzt das Auto abbezahlen oder erst uns was gönnen, wollen wir in Urlaub fahren oder sollen wir sparen? Und während du so planst und Ideen machst, du bist ja schon voller Vorfreude, was du da jetzt alles mit anfangen kannst, da redet Gott dir rein. Zum Beispiel durch so einen Text wie diesen. Und Gott sagt zu dir, in dem Fall zu mir, was hat jetzt irgendjemand davon, wenn du jetzt dein Badezimmer renovierst? Was bleibt davon, wenn du jetzt auf einer schönen Terrasse sitzt und du kommst ins Nachdenken und ins Grübeln? Und Gott ist cool, der macht keine halben Sachen, der sagt dir auch gleich, das Geld will ich da sehen. Ziemlich deutlich. Und wenn du dann nicht ganz taub bist und wenn du immer wieder so angesprochen wirst, durch Texte und durch Fragen und durch Predigten und durch Worte, da bleibt dir nicht viel anderes übrig, als zuzuhören und nachzudenken und im besten Falle genau das zu tun, was Gott dir sagt. Warum ich euch das erzähle, nicht um mich hier zu rühmen und zu preisen, sondern weil das ein Beispiel ist, wo Gott so deutlich in mein Leben geredet hat, dass ich nicht mehr weghören konnte. Und von den 100.000 Beispielen, wo Gott genauso deutlich geredet hat und ich so gemacht habe, da erzähle ich euch jetzt nichts von heute. Darf Gott in euer Leben reinreden, eure Lebenspläne durchkreuzen? Der dritte Punkt, ausreichend nachgedacht. Haben wir ausreichend bedacht und nachgedacht? Das Gleichnis, das endet mit einer Frage. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird das alles gehören, was du angehäuft hast? Hier geht es darum, mach mal einen Schnitt. Halt mal kurz die Luft an. Denk mal nach. Nimm dir mal einen Augenblick Zeit. Renn nicht immer weiter in deinem Hamsterrad, sondern bleib mal stehen und denk mal kurz nach. Nimm dir mal Zeit, über dein Leben nachzudenken. Gott redet hier von der Realität des Todes. Diese Nacht wird man dein Leben von dir fordern. Und ganz ehrlich, das ist ein krasser Gegensatz. Der Vorrat für viele Jahre und diese Nacht. Ziemlich großer Unterschied. Dieses Nachdenken darüber, dass das Leben eine Begrenzung hat, das Nachdenken über den Tod, gibt es im Grunde in allen Völkern. Memento mori ist das Fachwort dafür. Und bei all den Geschichten und Fabeln, die man darüber lesen kann, geht es immer wieder darum, innezuhalten und nachzudenken, dass das Leben hier irgendwie eine Grenze hat, irgendwann zu Ende ist. Wir selber, wir verdrängen das gerne und wir unterschätzen oft die Tatsache, dass wir nicht ewig hier auf der Welt leben werden. Und wir können nicht darüber entscheiden und nicht verfügen, wie lange das dauert. Aber allein, dass wir den Tod als Tatsache ernst nehmen, das hilft uns überhaupt nichts. Allein zu sagen, ja, weiß ich, gibt's, das bringt uns gar nicht weiter. Es gibt einen Unterschied zwischen der Weisheit der Völker zum Memento Mori und zu dem Memento Mori, wie es uns die Bibel schildert. Auch in der Bibel wird über den Tod gesprochen, aber nicht als eigenständiges Thema, sondern immer in Verbindung zu Gott. Die Zeit, die wir hier auf der Erde haben, die schenkt uns Gott. Das ist geliehene Zeit. In der Bibel heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Der Tod ist eine Grenze in unserem Leben, die Gott setzt. Es wurden Studien darüber gemacht, wie reagieren Menschen, wenn sie so den Tod vor Augen haben, weil sie vielleicht in einem Kriegsgebiet leben, weil Krankheitswellen auf sie zugerollt sind, früher Pest oder sonst irgendwas. Es gibt im Groben drei Möglichkeiten, wie man reagieren kann. Entweder man ist total verzweifelt, voller Trauer, Melancholie, man packt überhaupt nichts mehr an. Oder man ist so tapfer und pflichtbewusst und trotzig, so und davon lasse ich mich jetzt überhaupt nicht beirren, ich mache genauso weiter wie bisher, alles wie immer. Oder man reagiert total ausgelassen, will alles mitnehmen, nichts verpassen. Jetzt stehe ich an erster Stelle, alles auskosten, was irgendwie geht. Wie ist das für uns? Wie können wir über den Tod nachdenken, ohne dass wir jetzt ängstlich werden oder ausgelassen, ohne dass wir in Melancholie verfallen oder heroisch werden? Wie können wir darüber nachdenken und klug werden? Zwei Sachen sind mir aufgefallen aus dem Gleichnis. Das erste, die Stimme Gottes ist zwar hart und grob, aber sie will keine Angst machen. Da wird nicht geschildert, was jetzt wie genau passiert. Dann gibt es keine dramatischen Schilderungen. Gott will uns keine Angst machen. Und wir müssen nicht beim Tod stehen bleiben, weil das nicht das Letzte ist, was uns im Leben passiert, weil es nicht die Endstation ist für uns. Und wir müssen auch nicht alles mitnehmen, weil wir mehr haben als dieses Leben hier auf der Erde. Und das Zweite ist, der Tod wird angekündigt. Das ist allerdings ziemlich selten, ziemlich ungewöhnlich. Der Tod kriegt einen Termin vorgegeben, diese Nacht. Es gibt jemanden, der dem Tod Termine setzen kann. Und ganz ehrlich, wie viel Macht muss der haben, der dem Tod Befehle gibt? Gott gibt hier ein Datum vor. Und das ist tatsächlich wichtiger als die Tatsache des Todes an sich. Dieses Wort fordern im Griechischen, ich sage das griechische Wort jetzt nicht, ich kann kein Griechisch, aber ihr ja auch nicht. Aber das ist kein so ein Hände hoch, her mit der Handtasche. Das ist kein, komm, auf, her damit. Sondern es beschreibt eigentlich ein rechtmäßiges Zurückfordern. Jemand, der einem anderen ein Darlehen gibt und sagt, so, jetzt ist die Zeit gekommen, dass du mir das mal zurückbezahlst, dass du es mir zurückgibst. Es ist, wir haben was bekommen und irgendwann ist dann Zeit, es dem zurückzugeben, der es uns gegeben hat. Der Eigentümer fordert was zurück. Und mir ist das mal wieder ganz neu klar geworden, Gott nimmt uns nichts weg oder bringt uns um irgendwas, sondern im Grunde ist das, was wir haben an Leben, an Gesundheit, an Besitz, alles, was uns ausmacht, eine Leihgabe Gottes. Wir sind nicht Eigentümer unseres Lebens. Schon unser ganzes Leben gehörte uns nicht. Gott ist Eigentümer unseres Lebens und Gott ist auch Herr des Todes. Und diese letzte Frage, die soll uns ein bisschen zum Nachdenken bringen. Wem wird das alles gehören, was du dir angehäuft hast? Wer bist du, wenn du nichts mehr hast? Das ist eine Frage nach Haben und Sein. Wer bist du, wenn du nichts mehr hast? Was macht dich aus? Was ist deine Identität? Abgesehen von all dem Angehäuften. Wie siehst du dich selbst ohne all die Sachen, die du dir erworben und erarbeitet hast oder die dir auch einfach geschenkt wurden? Was macht dich wertvoll? Und jetzt sind wir mal ehrlich, wie bewerten wir andere Leute? Natürlich sehen wir zuerst mal, wie die aussehen, was für Kleider die tragen. Wir sehen, was für ein Auto die fahren, in welchem Haus sie wohnen. Wir registrieren, wie oft jemand in Urlaub fährt oder was er sich sonst noch leistet. Ich glaube nicht, dass wir uns freimachen können, völlig davon, andere nach dem zu beurteilen, was sie haben. Aber es wäre tatsächlich ziemlich wichtig, dass wir die Menschen nach dem beurteilen, was sie sind. Nach dem beurteilen, was sie vor allen Dingen in Gottes Augen sind. Wertvoll und wertgeschätzt und unendlich geliebt. Und ich glaube, dass wir daran arbeiten müssen. Ich muss es ganz bestimmt, vielleicht der ein oder andere von euch auch, auf jeden Fall auch als Gemeinde, dass wir Menschen nach dem angucken und sehen, was sie sind und nicht nach dem, was sie haben und darstellen. Hat Gott den richtigen Stellenwert in deinem Leben oder muss er konkurrieren mit deinem Geld, mit deinen Hobbys, mit deinen Titeln, mit deiner Familie? Kannst du Gott rechtzeitig den richtigen Stellenwert geben in deinem Leben und immer wieder neu? Warum war der Bauer ein Narr? Warum sagt Gott, du nah zu ihm? Selbst wenn wir das jetzt ganz intensiv angucken, das Gleichnis, der Bauer hat klug gehandelt. Es war absolut richtig, was er gemacht hat. Jeder von uns hätte so gehandelt. Das Problem war nicht, dass wie er gehandelt hat, sondern die Schlüsse, die er daraus gezogen hat. Er hat sich vorgemacht, dass der Wohlstand, das, was er hat, ihn absichern könnte. Dass er für Jahre abgesichert und zufrieden und glücklich leben kann. Aber kein Besitz und kein Titel und kein Geld kann das. Nichts Materielles kann dein Leben so ausfüllen. Der Bauer hat sich einfach von seinen Handlungen zu viel versprochen. Und er wollte von dem, was er angehäuft hatte, das bekommen, was nur Gott geben kann. Ein ausgefülltes Leben, ein zufriedenes Leben bei allem, was wir auch nicht haben. Und tatsächlich, Gott hat Humor. Denn während ich das letzte Woche gelesen habe, mir immer mal durchgelesen habe, was ich hier so geschrieben habe, da ist Folgendes passiert. Ich habe im Moment akut eine Magenschleimhautentzündung. Das ist nicht besonders nett, weil das mit Magenschmerzen und Übelkeit einhergeht. Außerdem hatte ich wirklich 5-6 Tage Dauerkopfschmerzen. Mit meinem Blutdruck stimmt es im Moment auch nicht. Ich war ständig beim Arzt, ich bin seit 2 Wochen krankgeschrieben und dann bin ich leider so ein kleiner Jammerlappen. Und dann liege ich da so auf meinem Sofa und denke, oh, wie soll das jetzt weitergehen? Jetzt musst du 150 Mal zum Arzt. Wie lange wirst du jetzt noch krankgeschrieben sein? Was kann da jetzt noch alles draus werden? Und ich male mir in Gedanken schon aus, was da jetzt noch alles kommen könnte. Und das ist alles nicht so positiv, was ich mir ausmale. Und ich merke, wie Jesus neben mir sitzt und seinen Arm um mich legt und sagt, na, merkst du was? Hör auf, irgendwelche frommen Phrasen zu dreschen oder irgendwelche frommen Sprüche von dir zu geben, sondern sieh mal die Realität. Wenn dir die Sicherheit fehlt, wenn dir deine Gesundheit fehlt, du siehst jetzt nicht gerade sehr zufrieden und lebensbejahend aus. Und mir ist total neu klar geworden, dass wir tatsächlich diese Zufriedenheit und dieses Glücklichsein in dem, was wir haben, nicht selber machen können. Wir können uns Mühe geben, wenn es uns gut geht, vielleicht gelingt es uns ein bisschen. Es ist tatsächlich ein Geschenk, das Gott uns gibt. Das Einzige, was wir machen können, ist, ihn darum zu bitten. Uns ihm zur Verfügung stellen und sagen, den Rest musst du erledigen. In schwierigen Situationen oder in schwierigen Lebensphasen, wenn tatsächlich unsere Sicherheiten wegbrechen, da hilft es überhaupt nicht, wenn wir mit frommen Versen und Sprüchen und Phrasen um uns schlagen. Da müssen wir uns auf Gottes Zusage verlassen, ich bin in dir mächtig, wenn du schwach bist. Und da müssen wir das Geschenk Gottes annehmen und einfach immer wieder darum beten und warten, dass er es uns schenkt. Das Gleichnis, das fordert uns heraus, dass wir von unseren Lebensmitteln, von dem, was wir anhäufen, nicht die Absicherung erwarten. Und dass wir uns überlegen, wie setzen wir unsere Prioritäten. Was bleibt am Ende? Wofür hast du gelebt und gesammelt? Wofür hast du dein Geld eingesetzt, deine Zeit? Wieg dich nicht in falschen Sicherheiten. Verlass dich nicht auf das, was du gesammelt hast. Mach dich abhängig von dem, was Gott dir schenkt. Wer bist du, wenn du nichts mehr hast? Und was bleibt von dem, was du hier im Leben anhäufst? Zu dieser Selbstprüfung lädt uns das Gleichnis ein und fordert uns heraus. Amen.